Im Jahr 2003 fuhr Greg Lesrado einen schwarzen Lamborghini Diablo und verkehrte mit einflussreichen Leuten, wie beispielsweise mit US-Präsident Bill Clinton. Er wohnte in Millionen Dollar teuren Penthäusern und kaufte Rennpferde einfach nur zum Spaß. Seine Welt bestand aus extremer Extravaganz und Selbstbesessenheit. In den 1990er Jahren stieg Lesrado vom Studienabbrecher zum größten Magnaten für australische Erwachsenen-Websites auf. Das Geld strömte auf seine Bankkonten und plötzlich war er Multimillionär. Sein Leben war ein Traum. Er schlief lang, stand auf, brunchte, kaufte ein neues Auto, fuhr dann zum Flughafen und verbrachte den Abend in einem anderen Land. Seine ganze Welt drehte sich um ihn selbst. Und mit der Welt ihm zu Füßen lebte er sein Leben als internationaler Playboy. Lesrado veranstaltete ganze Wochenendpartys in Las Vegas und feierte mit Freunden und Webmastern, die seine vielen Ü18-Webseiten entwickelten. Die Rechnungen für seine Partys überstiegen oft $100,000. Aber zu dieser Zeit erschien ihm das als eine Kleinigkeit. Seine Extravaganz war grenzenlos. Alles drehte sich um sein Ansehen. Er war süchtig nach exzessiver Bewunderung und Aufmerksamkeit seiner Freunde und Kollegen. In den darauffolgenden Jahren steckte Lesrado sein Geld in Aktien und Immobilien. Zur Höchstzeit war sein Immobilienbestand $30 Millionen wert. Er kaufte zwar Rennpferde, nur so zum Spaß, aber seine wahre Leidenschaft waren schnelle Autos. Er besaß 4 Lamborghinis und 7 BMWs. Aber der extravagante Lebensstil und die schlechte Unternehmensführung schickten ihn auf eine Abwärtsspirale. Mit zerbrochener Ehe und heroinabhängig ging er schließlich bankrott. 2008 war Lesrado wieder dort, wo alles begann. Er lebte bei Mama und Papa. Sein einziger Besitz war ein rostiger alter Pritschenwagen. Er wohnte im Gästezimmer seiner Eltern und half am Wochenende seiner Mutter bei der Hausarbeit. All der Glitzer, das Gold und der Prunk hatte sich in Asche verwandelt. Aber Greg Lesrado steht nicht allein für Stolz, Gier und einem übermäßigen Verlangen nach Bewunderung und Aufmerksamkeit. Sein Leben ist ein extremes Beispiel dafür, wie die Selbstbesessenheit in uns wächst. Wir sehen diesen Trend in unserer Gesellschaft. Von aufmerksamkeitssuchenden Promis zu digitalen Dauermitteilungen, der Besessenheit, sich auf Facebook bestmöglich darzustellen, der Vorliebe für Selfies und dem Andrang in der Schönheitschirurgie, Narzissmus, findet sich überall um uns herum. Es ist schon so, als ob wir in einer Narzissmus-Epidemie leben. Alles schreit, schau mich an, schau mich an. Sag mir, wie besorgt sollten wir über unser wachsendes Ansehen sein? Ich meine, warum werden wir zunehmend narzisstisch? Und was, wenn überhaupt, können wir dagegen tun? Nun, es gab da einen alten König mit einem sehr modernen Problem, von dem wir eine Menge lernen können. Nebukadnezar war der mächtigste König der Welt. Er hatte allen Grund, stolz auf seine Leistungen zu sein. Er besaß die luxuriösten Paläste in der schönsten Stadt der Welt, Babylon. Er herrschte über das größte Imperium, das die Welt je gesehen hatte. Und er hatte alles ganz allein aufgebaut. Weil es damals so viel Verwirrung darüber gab, woran man glauben sollte, entschloss er sich einfach nur an sich selbst zu glauben. Für ihn gab es nur ich. Dies ist die Geschichte über seinen Kampf zu akzeptieren, dass er nicht das Zentrum des Universums war. Sie gipfelt darin, dass der König völlig geisteskrank auf einem Feld Gras isst wie eine Kuh. Aber sie hat ein gutes Ende. Also komm und begleite mich auf eine Reise ins alte Babylon. Mal sehen, was wir modernen Menschen von einem selbstbesessenen und kriegerischen Machthaber lernen können. Zwischen 1870 und 1930 vollzog sich eine massive Machtverschiebung durch die westliche Welt. Seit dem Untergang des Römischen Reiches war das Weltbild, welches die Gesellschaft und die westliche Kultur wesentlich dominierte, ein christliches. Doch jetzt wurde es durch eine andere Weltanschauung ersetzt, die des säkularen Humanismus. Der säkulare Humanismus ist der Glaube, dass die einzigen Dinge, die von Existenz und von Bedeutung sind, von Menschen gemessen und beobachtet werden können. Aufgrund dieser Philosophie kann der Gott des Christentums nicht existieren. Der säkulare Humanismus ist daher der Hauptgrund für die Bewegung unserer Gesellschaft hin zum Atheismus. Die philosophischen Wurzeln des säkularen Humanismus liegen bei Denkern Mitte des 19. Jahrhunderts. Unsere gesellschaftlichen Grundlagen wurden in den Jahren ab 1914 erschüttert. Prägend war der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und seine Schrecken. Und anstelle eines Zeitalters von globalem Wohlstand hinterließ der Weltkrieg eine große Depression für 1929 und die 30er Jahre. Zur gleichen Zeit gelang es der Menschheit durch Wissenschaft und Bildung, das Leben von Millionen zu verändern. Für viele waren die Wissenschaft und menschliche Erfindungen Grund zur Hoffnung auf die Zukunft. Und genau darauf setzte man nun seinen Glauben. Für viele Menschen schien der alte Weg, die Welt zu verstehen, als zunehmend unplausibel. Was macht man also, wenn um einen herum so viel Verwirrung herrscht und man nicht weiß, was man glauben soll? Man glaubt an sich selbst. Was immer du sagst, ist okay. Man wird zum Zentrum des Universums. Alles, was zählt, bist du selbst. Schließlich ist die Essenz des säkularen Humanismus, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Dies ist der Hintergrund zu unserer modernen Epidemie der Selbstbesessenheit. Gibt es eine Lösung für die narzisstische Einstellung, die unsere Gesellschaft durchdringt? Kann etwas dagegen getan werden? Nun, es gibt eine Menge zu lernen von dem alten König Nebukadnezar, der mit diesem sehr modernen Problem kämpfte. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus herrschte König Nebukadnezar über das größte Reich der Erde. Es erstreckte sich von den Grenzen Ägyptens bis hin zum Golf von Persien. Seine Armeen waren siegreich über die damals bekannte Welt marschiert. Er hatte die größte Stadt der Welt erbaut, die Stadt Babylon. Er hatte allen Grund, stolz auf sich zu sein. Die Religion Babylons war polytheistisch. Das bedeutet, dass sie viele Götter verehrten. Heute weiß man, dass sie mindestens 2400 verschiedene Götter anbeteten. Von so vielen weiß man zumindest. Aber vermutlich hatten sie noch viele mehr. Im Laufe seiner Eroberungen stieß Nebukadnezar jedoch auf einen sehr ungewöhnlichen Gott. Es war der Gott des Volkes Juda. Dieser kam ihm seltsam vor, denn er behauptete von sich, der einzig wahre Gott zu sein. Im Grunde würden keine anderen Götter neben ihm existieren. So etwas hatte zur Zeit von Nebukadnezar noch keiner gehört. Aber das war noch nicht alles. Nebukadnezar hatte bei seinem dritten und letzten Streifzug, 586 vor Christus, Juda komplett erobert. In diesem Jahr belagerte er die Hauptstadt Jerusalem, durchbrach dessen Stadtmauern und zerstörte den Tempel. Es herrschte damals totales Chaos, als seine Soldaten die Stadt verwüsteten und plünderten. Sie nahmen die meisten Einwohner gefangen und verschleppten sie als Sklaven. Es herrschte die gängige Meinung, dass wenn deine Nation eine andere Nation besiegt, deine Götter stärker waren als die Götter der besiegten Nation. Also, wie kann der Gott Judas es wagen, zu behaupten, er sei der Einzige und die Götter Babylons existieren gar nicht? Aber Nebukadnezar hatte tatsächlich eine ganze Menge über den Gott Judas in den letzten 35 Jahren gelernt. Zum Beispiel hatte er sich mit einem der Sklaven angefreundet, die er in Juda gefangen und mitgenommen hatte. Der Sklave, der ihm seit seinem ersten Feldzug im Jahr 605 vor Christus diente, nannte sich Daniel. Nebukadnezar mochte Daniel. Er machte ihn zu seinem obersten Berater. Aber Daniel war für ihn verwirrend und herausfordern. Er wollte sich weder anpassen noch die Götter von Babylon anbeten, und ständig erzählte er unbeugsam weiter von dem einen wahren Gott. Nebukadnezar verstand und bekannte sich sogar zu diesem wahren Gott. Aber nach einer Weile ließ er sein altes Ego voller Stolz und Selbstbesessenheit wieder aufblühen. Nebukadnezar beschloss, eine gigantische Statue von sich selbst zu bauen und diese von jedem anbeten zu lassen. Doch auch jetzt erinnerte der große Gott Daniels ihn auf neue Weise, dass er viel mächtiger ist, als er es als König war. Es fiel ihm gar nicht so einfach, Daniels Gott zu ignorieren. Wir schreiben das Jahr 569 vor Christus. Nebukadnezar ist seit 35 Jahren König. Und jetzt hat er wieder einen Traum. Wir finden ihn aufgeschrieben im 4. Kapitel des biblischen Buches Daniel. Tatsächlich könnte dieses Kapitel eins der faszinierendsten in der ganzen Bibel sein. Denn es wurde nicht von einem Propheten geschrieben oder sonst jemanden. Vielmehr wurde das ganze Kapitel tatsächlich von Nebukadnezar selbst, dem König des Babylonischen Reiches, geschrieben. Die folgende Botschaft wollte der König allen Menschen in seinem Reich mitteilen, einschließlich Daniel und seinem Schriftführer. An alle Nationen, Völker und Sprachen. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Was daran besonders ist, ist, dass er die Worte des Propheten Daniel nutzt, als dieser vor Jahren seinen Traum von der großen Metallstatue gedeutet hatte. Der ganze Sinn dieses Traums war, dass Nebukadnezar akzeptieren sollte, dass der allerhöchste Gott über die Angelegenheiten der Menschen regiert und dass Nebukadnezars Königreich nicht ewig währen würde. Am Ende ist es Gottes Reich, das regiert. Er begriff es erst spät, aber es passierte etwas, das Nebukadnezar schlussendlich zur Akzeptanz brachte. Lassen wir es uns alles von ihm erzählen. Er schrieb weiter. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte, und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und es wurde von mir Befehl gegeben, alle Weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündeten. Sogleich kamen die Traumdeuter, Wahrsager, Chaldeer und Zeichendeuter herbei, und ich erzählte vor ihnen den Traum. Aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden, bis zuletzt Daniel vor mich kam, vor dem erzählte ich meinen Traum. Genau wie es bei seinem ersten Traum von der Statue war, waren alle Weisen des Königs nicht in der Lage, die Bedeutung des Traumes zu deuten, bis Daniel dran war. Dann beschrieb der König Daniel den Traum. Hören wir ihn in seinen eigenen Worten. Ich schaute, und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark, und sein Wipfel reichte bis an den Himmel, und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich, und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen, und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf mein Lager, und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab, und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach: Haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift seinen Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden, und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden, und 7 Zeiten sollen über ihn vergehen. Als der König Daniel diesen Traum zu Ende erzählt hatte, sah er Daniels Gesichtsausdruck, und das hieß nichts Gutes. Er sagte Daniel, er solle sich nicht davor scheuen, völlig ehrlich mit ihm über die Bedeutung des Traumes zu reden. Und so sagte der König, Belshazzar, lass dich nicht von dem Traum oder seiner Bedeutung beunruhigen. Und so begann Daniel, dem König den Traum zu erklären. O König, dieser Baum bist du, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, ist der Beschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Nebukadnezar hat diesen Traum scheinbar ernst genommen. Er machte sich ernsthafte Gedanken über sein Leben, seine Selbstbesessenheit und seinen Stolz, denn die Ereignisse, die der Traum voraussagte, traten erst ein Jahr später ein. In diesen 12 Monaten erlebte der König eine Zeit voller großer Erfolge. Es gelang ihm endlich, Ägypten zu erobern, sein alter Feind aus seiner Jugend. Endlich war Nebukadnezar König über ein Reich, von dem er immer geträumt hatte. Und nun war er nicht nur König über das größte Imperium, das die Welt je gesehen hatte, sondern er regierte auch über die größte und stärkste Stadt der ganzen Welt, der Stadt Babylon. Sein Vater hatte zwar mit ihrem Wiederaufbau begonnen, aber Nebukadnezar vergrößerte sie, bis sie 3-mal größer war als zuvor. Innerhalb der Stadt hatte er eine Brücke über den Euphratfluss und er schützte die Stadt mit einer doppelten Mauer, ja, an manchen Stellen sogar mit einer dreifachen. Er hatte sich nicht nur einen, sondern gleich 3 Paläste gebaut. Einer davon enthielt die hängenden Gärten, eines der 7 Weltwunder der antiken Welt. Es war nicht nur die mächtigste Stadt, sondern auch die schönste Stadt auf der ganzen Welt. Ihre Außenmauern waren gelb und ihre Tore waren blau satiniert. Seine Paläste waren in rosafarbene Kacheln gekleidet und seine vielen Tempel schimmerten in strahlendem Weiß. Im Pergamonmuseum in Berlin kann man letzte verbliebene Teile des antiken Babylons sehen. Man kann das Haupttor sehen. Es wird das Isha-Tor genannt, benannt nach der Göttin der Liebe, und es wurde tatsächlich von König Nebukadnezar gebaut. Nebukadnezar war unheimlich stolz auf das, was er vollbracht hatte. Er dachte, alles war seiner Kraft und seinem Wissen geschuldet. In der Tat war er solch ein stolzer König, dass er sogar die Ziegel, mit denen er neue Gebäude baute, mit seinem Namen und prahlerischen Parolen über sich prägte. Das zeigt, dass König Nebukadnezar sich vergewissern wollte, dass er nie in Vergessenheit geraten würde, wie andere mächtige Könige der antiken Welt. All das passt perfekt zu dem Bild, das wir über König Nebukadnezar in der Bibel finden. Und zwar, dass er total selbstbesessen und voller Stolz war. Und sein Stolz war der Grund dafür, dass alle Dinge, die im Buch Daniel über den Traum Nebukadnezars gesagt wurden, ihm auch so widerfuhren. Eines Tages lief er auf dem Dach von einem seiner Paläste. Er bewunderte die Stadt und war mit sich selbst zufrieden. Folgendes sagte er zu sich: Ist das nicht das große Babylon, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und sogleich hörte er eine Stimme vom Himmel zu ihm sprechen: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben, wie den Rindern, und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Und von diesem Moment an wurde Nebukadnezar verrückt. Ja, er drehte völlig durch. Er musste aus der Stadt vertrieben werden und fing an, wie ein wildes Tier zu leben. Er lebte im Freien, ließ seine Haare und Nägel lang wachsen und aß Gras wie eine Kuh. Und das Faszinierendste ist, Ein seltener Fund im britischen Museum bestätigt den biblischen Bericht über den geisteskranken König Nebukadnezar. Die Steintafel ist zwar zerbrochen und der Text unvollständig, aber die Tafel berichtet eindeutig von König Nebukadnezar, dass sein Leben keinen Wert mehr für ihn zu haben scheint, dass seine Befehle widersprüchlich sind, dass er nicht auf seine Berater hört, seine Familie vernachlässigt und seine Pflichten als König nicht mehr erfüllt. Offensichtlich hat der König ein ernsthaftes Problem und niemand scheint in der Lage zu sein, ihm zu helfen. Viel Vorstellungskraft bedarf es nicht, um zu erkennen, dass die in der Bibel von Daniel beschriebenen Ereignisse perfekt zur Situation passen. Kehren wir also zu dieser Geschichte zurück. Nach den 7 Jahren, die im Traum vorhergesagt waren, berichtete Nebukadnezar Folgendes. Ich, Nebukadnezar, hob meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Dann lobte ich den Allerhöchsten. Ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt. Der König lebte nur noch 2 Jahre, nachdem die Ereignisse aus seinem Traum erfüllt waren. Er hinterließ keine würdigen Nachfolger, die sein Königreich weiterregierten. Seine Herrschaft wurde von einer Reihe unfähiger Führer fortgesetzt und sein einziger Sohn wurde ermordet. All dem hielt sein Königreich nicht stand. Ich denke, wir können daraus lernen, dass Gott in Kontrolle ist und sein Königreich für immer besteht. Diese Lehre ist gewinnbringend und sie zu erkennen, war auch der Wille Gottes für König Nebukadnezar. Aber es gibt noch einen anderen Punkt zu erkennen. Nebukadnezar hatte ein Problem mit Stolz. Er war selbstbesessen. Er war ein Narzisst. Er hatte allen Grund, stolz zu sein, wenn man auf weltliche Errungenschaften sieht. Schau dir beispielsweise all seine Eroberungen an und all seinen Reichtum. Er war davon überzeugt, in jeder Sache richtig zu liegen. Er war das Zentrum des Universums. Aber das Erstaunliche an all dem ist, wie sehr Gott Nebukadnezar trotzdem liebte. Auch wenn dieser nicht an Gott glaubte, er nach den heutigen Maßstäben ein grausamer Herrscher war und er selbstbesessen lebte, liebte der Gott des Himmels ihn und offenbarte sich Nebukadnezar geduldig. Er schickte ihm Daniel und seine Freunde. Er gab ihm Träume und beunruhigte sein Gewissen. Und als es notwendig wurde, ließ er das Unglück in sein Leben kommen, um ihn aufzurütteln und sein Weltbild zu verändern. Für die meisten Menschen ist es ein langer Prozess, die Wahrheit über das Leben zu erkennen. Und so war es auch bei König Nebukadnezar. Er kämpfte damit, die Existenz Gottes anzuerkennen und daran zu glauben, dass es nur den einen wahren Gott des Himmels gibt. Aber wie wir gehört haben, schrieb er von sich selbst, dass er Gott erlebte und seine Existenz und Macht anerkannte. Nur zu glauben, dass Gott existiert, ist leider nicht genug. Du sollst ihm ganz vertrauen und ihn in dein Leben einladen. Wenn du an den Punkt kommst, dass dein Leben ohne ihn hoffnungslos ist und du verstehst, dass mit ihm alles möglich ist, dann hast du die Antwort auf unser modernes Problem der Selbstbesessenheit und des Stolzes gefunden. Es liegt an uns, den einen allmächtigen Gott, der das Zentrum des Universums ist, zu erkennen. Er ist der Gott, der uns so annimmt und liebt, wie wir sind. Wir müssen uns nicht behaupten oder wichtig machen. Wir sind bereits wichtig, weil er uns liebt. Wir sind ihm wichtig genug, so dass er für uns bereit war, alles zu opfern, sogar seinen einzigen Sohn Jesus. Nun, wir wissen nicht, ob König Nebukadnezar zu dieser Erkenntnis kam. Aber ich denke jetzt nicht nur an Nebukadnezar. Ich denke an dich. Wie hat der Gott des Himmels in deinem Leben gewirkt? Wie weit bist du bisher gekommen? Stolz ist eine schwer zu durchbrechende Eigenschaft. Und seine Weltanschauung zu verändern, kann unglaublich schwierig sein, weil sie uns als Lebensgrundlage dient. Aber siehst du, wie liebevoll und geduldig Gott mit Nebukadnezar war? Genauso liebevoll und geduldig ist er auch mit dir. Gott führt jeden von uns auf unterschiedliche Weise. Und wenn du Gott bittest, dich von nun an zu führen, wirst du ihn besser verstehen können. Also, warum lädst du ihn nicht in dein Leben ein, und sprichst mit mir folgendes Gebet. Lieber himmlischer Vater, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, erkennen wir, dass wir nicht alleine sind. Und obwohl wir dich nicht immer anerkannt haben, warst du immer für uns da. Danke, dass du uns geduldig durch die Umstände unseres Lebens geführt hast. Danke, dass du dich sanft für uns offenbarst. Hilf uns zu wachsen von dort an, wo wir heute stehen. Wir wollen dich vollständiger erkennen und deine Freude und Frieden in unserem Leben haben. Und wir sind zuversichtlich, dass am Ende unserer unglaublichen Reise auf dieser Welt du uns voller Freude in dein ewiges Reich aufnimmst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wenn dir die heutige Reise und der Bericht des großen babylonischen König Nebukadnezar über die Offenbarung Gottes im Laufe seines Lebens gefallen haben, dann schau auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir uns auf eine weitere Reise des Lebens begeben. Bis dahin, denk daran, das ultimative Ziel der Lebensreise ist: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn was zuvor war, ist vergangen.